SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Katrin Seifert ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sie sind Mutter von 3 Kindern im jugendlichen Alter.
Ja.
Autorin, Journalistin, haben aktuell das Buch Lückenleben, mein Mann, der Alzheimer, die Konvention und ich rausgebracht im April, seit April im Handel. Und für dieses Buch haben sie sich ein Pseudonym zugelegt. Warum?
Weil sich das tatsächlich meine Kinder gewünscht haben. Die wollten nicht in der Schule von jedem links und rechts angesprochen werden. Und das war ein Gefallen, den ich ihnen sehr gerne und leicht tun konnte.
Und auch irgendwo nachvollziehbar ist.
Ja, ich verrate Ihnen jetzt trotzdem nicht meinen richtigen Namen.
Hier. Das wäre auch. Ich gucke kurz. Nein, das ist nicht meine nächste Frage. Sie haben Ihren Mann Marc bis zum Tod begleitet und gepflegt. Und wann haben Sie dann gedacht, dass es wertvoll ist, mit dieser Geschichte nach vorne zu gehen?
Tatsächlich war ich das gar nicht. Ich habe während der Zeit der Krankheit immer mal wieder Kolumnen im Spiegel geschrieben. Mhm. Und es war mein Redakteur, der irgendwann mich zu sich gerufen hat. Und dann saßen wir in dieser altehrwürdigen Spiegelkantine und ich dachte, Mist, jetzt habe ich irgendwas verbockt. Und der guckte mich sehr lange, sehr schweigend an und sagte, du musst daraus ein Buch machen. Und ich glaube, es wäre ohne dieses Mittagessen nicht zustande gekommen.
Die normale Vorstellung ist ja immer, wenn man sowas miterlebt, durchlebt, dann braucht man danach die Zeit der Trauer. Wie kann ich mir das zeitlich vorstellen? Wie viel Abstand lag zwischen dem Tod Ihres Mannes und dem Zeitpunkt, zu dem Sie mit dem Schreiben angefangen haben?
Ich habe ja währenddessen schon immer geschrieben.
Okay.
Die allererste Geschichte hat Marc auch noch abgesegnet. Tatsächlich, der hat mir seinen Segen darauf gegeben, die hat er gelesen. Das war wahrscheinlich ein, zwei Jahre nach Beginn der Krankheit und hat dann so auf seine sehr lakonische Art drunter geschrieben, ut aliquid fiat. Das schreiben Ärzte immer dann in eine Krankenakte oder so, wenn sie was verordnen, was nicht richtig was bringt und was nicht richtig schadet. Es war also ein ganz bösartiger, aber ganz wunderbarer Kommentar, weil so sein Humor da noch sehr durchblitzte.
Westfale.
Durch und durch, schweigsam. Und
das heißt, es ist ganz schön, wenn du das schreibst, aber es hilft uns in der Situation nicht, wenn ich es übersetze?
Übersetzt hieß es, ich kenne dich nur schreiben, du musst darüber schreiben, okay. Aber ich werde dadurch nicht gesünder. Hoffe nicht an falscher Stelle.
Okay, hat das Schreiben Ihnen selbst bei der Verarbeitung der Jahre auch geholfen oder hilft auch jetzt, wenn wir hier zusammensitzen und darüber reden, oder sagen Sie, irgendwann ist dann auch der Punkt, da ist es dann mal ganz gut?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich eigentlich immer schreibend gelebt habe. Ich habe mein ganzes Leben, mein erwachsenes Leben lang geschrieben, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie es mir gehen würde, wenn ich nicht schreibe. Aber wahrscheinlich habe ich es natürlich damit auch, habe ich Abstand dazu gefunden, habe systematisiert, habe eine Struktur gefunden, habe einen Frieden gefunden. Vielleicht sind das alles Prozesse, die man im Schreiben auch macht, ja.
Schreibend gelebt kann ich ja nachvollziehen, aber das Thema ist ja jetzt nun mal persönlicher, emotionaler geht's ja gar nicht.
Ja, aber wie verlogen wäre das, wenn ich Prominente interviewe oder irgendeinen Interviewpartner und mir von ihm Offenheit und Wahrhaftigkeit wünsche als Journalistin und es selber dann nicht hinkriege und umsetze. Es wäre ja total rotzverlogen.
Das stimmt. Schreiben ist das eine, drüber reden. Wie schwer fällt Ihnen das oder haben Sie das auch gelernt über die Jahre?
Das war für mich immer das Mittel, um das überhaupt zu bewerkstelligen und zu hinzukriegen. Sie haben ja gesagt, mein Mann war Westfale, der wäre wahrscheinlich auch fein gewesen, wenn wir weniger drüber geredet hätten. Aber bei uns zu Hause wussten relativ schnell nach Beginn der Krankheit alle Bescheid. Die Penny-Filialleiterin um die Ecke, der Tankwart, der sagte, ja, dein Mann hat hier wieder eine Brille liegen gelassen. Ein halbes Jahr nach Marks Tod kam die Filialleiterin von Penny und sagte, ja, der hat ja auch häufiger mal Englisch eingekauft. Das habe ich dann einfach als Ladendiebstahl deklariert, weil es war ihm nicht richtig klar zu machen, dass man dafür auch bezahlen muss. So. Und das fand ich so wahnsinnig lieb, dass selbst so eine Filialleiterin mit auf ihn aufgepasst hat. Das fand ich ganz toll.
Und Verständnis hatte.
Ja, und das konnte sie ja nur haben, weil sie es wusste. Also es konnte sie nur haben, weil der Stadtteil sozusagen mehr oder weniger Bescheid wusste. Die Lehrer wussten Bescheid, meine Kollegen wussten Bescheid, meine Familie sowieso. Es wusste jeder Bescheid und jeder konnte dann mit diesem Bescheidwissen geben, was er hatte. Die eine Nachbarin kam und sagte, ich gebe deiner Tochter jetzt Klavierstunden, ihr habt bestimmt nicht so viel Geld. Und die gab dann Lulu mit 8 Jahren Klavierunterricht und das war für mich ein ganz wunderbar warmes Geschenk. Ein Handwerker aus Berlin, der kam immer von Berlin nach Hamburg gefahren und sagte, oh, jetzt mach ich mal hier die Glühbirnen wieder in Ordnung und guckt mir auch mal, Waschmaschine muss auch das Sieb gereinigt werden, was ist denn das hier für eine Schweinerei? Und das war so die Hilfe, die mir tatsächlich auch am meisten über die Jahre geholfen hat.
S1, Leute, geht weiter mit Katrin Seifert. Es gibt die erste Frage. Wir haben uns wahrscheinlich gerade zu sehr darüber unterhalten, warum Sie schreiben, dachte ich eigentlich nicht, sondern worüber. Joe will es nämlich wissen. Es geht um Alzheimer. Ganz nüchtern und rein medizinisch ist Alzheimer die Ablagerung von falsch gefaltetem Eiweiß im Gehirn. Und diese Verklumpung sorgen für geistige Ausfälle. Das klingt jetzt wirklich sehr nüchtern, sehr kalt. S1, Leute, mit Katrin Seifert, Ihr Mann ist an Alzheimer gestorben. Was ist Alzheimer für Sie?
Ehrlicherweise ist er mit Alzheimer gestorben, nicht an. Das muss man vielleicht noch machen, sonst kriegen Sie gleich wieder
die nächste Mail,
dieser Brief.
Mit Alzheimer.
So, und was haben Sie jetzt gefragt?
Was ist Alzheimer für Sie? Ihr Mann ist mit Alzheimer gestorben.
Für mich ist Alzheimer so das Entschwinden tatsächlich in eine existenzielle Einsamkeit. Sie haben recht, also durch diese Plaque-Ansammlung im Hirn vergisst man immer mehr. Aber das Vergessen ist, glaube ich, gar nicht so das Problem, sondern dieses immer jeden Tag ein Stück einsamer werden, weil so der Bezugsrahmen wegfällt. Man wird weniger bezüglich im Leben und ich glaube, das ist das richtig Eklige an der Krankheit.
Wir haben es eben schon gehört, da wird dann mal die Brille im Supermarkt vergessen oder vergessen zu bezahlen. Das sind dann so die ersten Anzeichen oder waren es dann schon die zweiten oder dritten?
Nee, das waren schon tatsächlich die 10. oder 12. Die ersten Anzeichen waren so, dass er sich Zettel geschrieben hat, 10 Brötchen kaufen oder heute 16 Uhr Fußballtraining, wo man wirklich dachte, übst, das weißt du nicht. So. Und dann irgendwann haben wir tatsächlich immer mehr darüber geredet und ich wurde auch deutlicher. Mein Mann war ja Arzt, Nephrologe, deswegen stand auch immer tatsächlich im Raum, hoffentlich macht er keinen Fehler. Und im allerersten Schritt, als ich ihn dazu gebracht habe, zum Arzt zu gehen, der war ja nur dement und nicht blöd, ist er erstmal zum Lungenfacharzt gegangen, dann zum Gastroenterologen, dann hat er Magen-Darm-Spiegelung gemacht, also er hat lauter Untersuchungen.
Er hat es umschifft.
Ja, genau. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass er ganz, ganz genau wusste, ich kann mir damit noch ein halbes Jahr Aufschub bringen.
Weil er Angst vor der Diagnose hatte, logischerweise.
Ja, klar. Und als Arzt wusste der natürlich mit jeder Faser, wo es hingeht. Wir wussten das im Umfeld alle gar nicht so sehr, aber er wusste das total. Er wusste das sehr glashart.
Okay, aber dann gab es den Tag irgendwann, dass man es mehr oder weniger schwarz auf weiß auf einem Stück Papier hatte als Diagnose.
Ja, da rief mich dann ein sehr überforderter Oberarzt aus dem Krankenhaus an und ich war im allerersten Moment echt erschrocken, weil ich dachte, krass, so weit ist es schon, dass du mich anrufst und nicht deinen Kollegen. Also fängt die Entmündigung ja echt früh an. Und das war ein 1,5 Minuten Gespräch, so, oder eine Minute, dass er gesagt hat, sie brauchen jetzt ein Testament und die Zahl ihrer Freunde wird sich innerhalb von einem Jahr halbieren. Ich muss jetzt aber wieder auf die Station. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Kraft.
Also einfühlsames Anders.
Ja, nun hat er, muss man ja auch fairerweise sagen, wahrscheinlich nicht sehr viel mehr Zeit. Aber soll ich Ihnen sagen, was ich danach gemacht habe?
Geheult.
Ich habe den Backofen gereinigt. weil das wirklich, wirklich mal dran war. Ich habe gedacht, dieser Backofen muss doch endlich mal sauber gemacht werden. Und hier in der Ecke ist auch noch ein bisschen, wirklich ein bisschen angebranntes Fett. Also ich bin in so Übersprungs-Superkompensationen gerutscht. Mhm. Die Kinder kamen aus der Schule und sagten, Mama, ich habe eine 2 in Mathe. Eine 2, das ist richtig, richtig toll. Und parallel im Hirn hatte ich so eine zweite Tonspur, Alzheimer.
Und Alzheimer. Wann wurde es dann tatsächlich besprochen, das erste Mal?
Naja, abends. Ich dachte, es ist jetzt auch nicht so nett, wenn ich meinem Mann als der Ofen sauber war. Und ich wollte es meinem Mann jetzt auch nicht zwischen 2 Patienten sagen. Ist ja nun auch nicht taktvoll. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir abends so im Wohnzimmer saßen und es lief so eine olle Joghurt-Werbung. Und ich habe dann gesagt, Marc, ich muss mit dir reden. Ja, jetzt nicht, ich kann nicht mehr. Ich habe gesagt, doch, ich muss mit dir reden. Die haben vom Krankenhaus angerufen, haben jetzt eine Diagnose, Alzheimer. Und dann guckte er so einen Moment geradeaus und sagte, wenn das mein Schicksal ist, dann bin ich auch bereit, das zu tragen. Mhm. Und das war der Moment, wo ich dann angefangen habe zu flennen, weil ich dachte, das kann doch gar nicht sein, dass du jetzt der Stärkere bist, das ist doch meine Aufgabe. Und ich breche zusammen und muss flennen und du trägst das einfach. Aber das hat er gemacht.
SWR1 Leute, geht weiter mit Katrin Seifert. Ihr Mann ist mit Alzheimer gestorben. Es gibt eine Frage von Christine Ammann, SWR1 Hörerin. Hat eine frühzeitige Diagnose Vorteile? Kann man den Fortschritt der Krankheit irgendwie verlangsamen?
So, jetzt fragen Sie eine Journalistin und keine Medizinerin, das vorab.
Aber eine Journalistin mit Erfahrung.
Ja, und mit ein bisschen Recherchehintergrund. Also man kann tatsächlich inzwischen Medikamente geben. Es wird derzeit auch gerade an einem Bluttest geforscht, mit dem man einen Alzheimer frühzeitig und leichter diagnostizieren kann. So, aber die Frage war, hat das einen Vorteil, wenn man früh die Diagnose kennt, kann man dann medikamentös was aufhalten? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil sie können aufhalten, aber die Frage ist immer, ob das tatsächlich ein Segen ist. Also ich versuche mich jetzt mal in meinen Mann hineinzuversetzen. Ich kriege mit Anfang 50 die Diagnose und nehme Medikamente, mit der das Ganze hinausgezögert wird. Ich habe also nicht beispielsweise 10 Jahre lang das Vergnügen, mit Alzheimer durch die Welt zu wackeln, sondern 15. Ist das jetzt ein Vorteil? Es ist ganz schwierig und ethisch schwierig zu sagen. Aber fachlich, man kann bei einer frühzeitigen Diagnose ein bisschen noch was gegen diese Plaque-Verklumpung machen. Mhm. Und dann muss jeder selber für sich entscheiden, ob er die innere Standhaftigkeit hat, mit einer frühen Diagnose auch zu leben.
Sie schreiben in Ihrem Buch Lückenleben, ich habe mir das Zitat von Ihnen genommen, unsere Ehe auf Augenhöhe wurde zu einem Versorgungsmodell. Ich glaube, das haben Sie in einem Interview, glaube ich, gesagt. Das ist eine ziemlich krasse Bewertung. Was wurde aus Ihrer einzigen Liebesbeziehung durch Alzheimer?
Also die Liebe ist mir und uns nicht abhanden gekommen, aber sie hat sich natürlich, das Miteinanderleben hat sich verändert. Und mein Mann war immer ein ganz wahnsinnig starker, das Leben wuppender Kerl. Ja, war eher ein Kerl als ein Mann. Der war Notarzt, der konnte reanimieren. Der hat jeden reanimiert, der nicht bei 3 auf den Bäumen war. So. Und auf einmal musste ich als Ehefrau ihn an seine Tablettengabe erinnern. Das fand ich war immer so, das haben wir dann auch sehr frühzeitig an den Pflegedienst tatsächlich abgegeben, dass ich nicht diejenige bin, die ihn erinnert, noch schlimmer, die ihn versuchen muss zu überreden, die Tabletten zu nehmen.
Pflegedienst sprechen Sie an. Jetzt hatten wir letzte Woche mit Vera Schneevogt eine Frau zu Gast, die ihren Posten als Managerin aufgegeben hat, um Eltern und Schwiegereltern zu pflegen. Das sah ja bei Ihnen anders aus. 3 Kinder, ich glaube beim Stellen der Diagnose 8, 10 und 12. Mhm. Das Leben ging ja auf einer anderen Ebene einfach auch weiter.
das musste weitergehen und das war tatsächlich Fluch und Segen zugleich. So richtig zum Nachdenken bin ich in den Jahren nicht gekommen. So gab, ich glaube, 6 Elternabende pro Jahr, 10 Lernentwicklungsgespräche, unendlich viel Unterschriften.
Mein Sohn konnte leider gestern ihren Unterricht nicht besuchen, weil er einen grippalen Infekt hat. Ich bitte, dieses zu entschuldigen. Die Buntwäsche, der Einkauf, ach ja, Pflegegrad, Einschätzung ist auch noch dran. Wir haben einen Arzttermin. Also diese Gleichzeitigkeit von ganz vielen kleinen To-Dos, das hat die Jahre geprägt.
Wer hat Ihnen denn geholfen, außer dem Pflegedienst?
Ganz wahnsinnig viele und wahrscheinlich war das mein großer Segen in den Jahren. Also es fing damit an, dass wir einen Neurologen hatten, der einen sensationellen Job gemacht hat. Würde der mich heute bitten, regelmäßig bis zum Ende seines Lebens sein Auto zu waschen, ich würde sofort machen. Der hat uns seine Handynummer gegeben und sagt, ich bin Tag und Nacht für Sie da.
Das sagen aber vielleicht viele.
Ja, aber mit der privaten Handynummer, den habe ich tatsächlich auch mal morgens um 6:30 aus dem Bett gejagt, als mein Mann einen epileptischen Anfall hatte. So was Blödes eigentlich. Also was soll der Kerl 300 Kilometer weit weg sagen, außer rufen Sie jetzt 110 oder 112. Also der Arzt war wirklich ein Geschenk. Ich hatte eine sensationelle Nachbarin, die Sterbe- und Todeserfahren war durch ihre eigene Familiengeschichte und die deswegen tabulos mit allem umgehen konnte, was sich mir und dann auch uns so in den Weg stellte. Ich hatte tatsächlich auch 3 ganz wahnsinnig tolle Kinder, die habe ich ja immer noch, die im richtigen Moment auch so einen Funken Humor haben rausblitzen lassen können. Also wenn mein Mann einkaufen ging, dann sagte die Erste, ich bin mal gespannt, womit Papa wiederkommt. Ich wette, er bringt Smarties mit. Dann sagte der Zweite, ich wette dagegen, er bringt Dominosteine mit, weil er mag am liebsten Dominosteine. Und der Dritte sagte, nein, er bringt Spekulatius mit, weil Mama ihm gesagt hat, kauf Spekulatius. Und dann warteten die ganz aufgeregt, womit er nach Hause kam. Und ich hörte dann so 5 Minuten später, ich habe gewonnen, ja!
Es waren die Smarties.
Und all das so in dem Kleinen hilft dann auch.
Fast 2 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz. Mehr als die Hälfte davon hat die bestimmte Form Alzheimer. So ging es auch dem Mann von SWR1 Leute-Gast Katrin Seifert. Das Thema betrifft also ja, ob direkt oder indirekt, ganz viele Menschen, die daran erkrankt sind, Angehörige sind, Freunde sind, Bekannte sind. Aber trotzdem hat es ja immer noch so den Status eines Tabuthemas. Redet man nicht so gerne drüber. Kenne ich aus der eigenen Familie.
Ja, weil das eben auch so eine ganz besonders fiese Krankheit ist, die so die Autonomie angreift. Und wir leben in einem Zeitalter, wo die Individualität und die Autonomie ein sehr hohes Gut ist. Es gibt interessante Nonnenstudien tatsächlich. Also man hat herausgefunden, dass ausgerechnet Nonnen, kann auch sein, dass Mönche auch, also Leute, die in einem klösterlichen Umfeld leben, wenn die an Alzheimer erkranken, man das gar nicht so schnell mitkriegt. Und oft, wenn man die nach dem Tod beispielsweise obduzieren würde, haben die ein Hirn randvoll mit Plaque. Aber durch das sehr strukturierte Leben in einem klösterlichen Umfeld, durch ein sehr technikarmes Leben in einem klösterlichen Umfeld, durch viele Rituale und im ganz Kleinen ja auch durch ein entindividualisiertes Leben in so einem Kloster, ja, man lebt immer in einer großen Gemeinschaft, kann man das lange, lange kompensieren. Und wir leben in einer Zeit, die genau das Gegenteil ist. Wir müssen ganz schnell immer reagieren können, schnell und reaktionsschnell mit den vielen Technikanforderungen. Individualität ist ein hohes Gut und wir leben halt im Vergleich zu früher auch in viel kleineren Gemeinschaften. Und das macht, glaube ich, die Krankheit so ganz besonders ekelhaft für diese Zeit.
Aber wir sprechen ja grundsätzlich ungern über Krankheit, Sterben, Tod.
Ja, wir reden schon gerne über Krankheit, wenn es noch eine bezwingbare Krankheit ist. Also wenn ich heute Ihnen sagen würde, ich habe eine ganz frische ADHS-Diagnose, dann hat das gar nicht mehr so dieses Tabuhafte. Sie haben aber recht, in dem Moment, wo es um so existenzielle Fragen geht, wie das Sterben, wie der Tod, da werden wir dann schon auch ein bisschen wortkarger, was vielleicht damit zu tun hat, dass wir gar nicht mehr so diesen großen Rückhalt der Religion zum Beispiel haben, wie das früher war.
Hat die Religion eine Rolle gespielt bei Ihnen, bei der Verarbeitung?
Nee, tatsächlich nicht, obwohl ich religiös geprägt und aufgewachsen bin, also mäßig religiös. Mir hat eher der 400-Meter-Lauf geholfen. Ich war früher Leichtathletin und 400 Meter ist ja so eine Kotz- und Kampfstrecke. Und ich habe so manches Mal gedacht während der Krankheit, an welcher Stelle befinde ich mich so. Also meistens nach 200 Meter kommt man in den anaeroben Bereich, also den mit Sauerstoffschuld. Bin ich schon vor oder nach 200 Meter? Wo bin ich? Das war ein treffenderes Bild für mich.
Teilen Sie Ihr weiteres Leben auch immer in 400 Meter Bahnen ein?
Nee, ganz so bescheuert bin ich nicht. Nein, das tue ich nicht. Ich habe es auch davor nicht getan. Können wir das noch fürs Protokoll festhalten?
Ja, ist notiert. Lückenleben heißt Ihr Buch mit der Geschichte Ihrer Familie rund um den Alzheimer-bedingten Tod Ihres Mannes. Und schon im Vorwort schreiben Sie, es geht darum, die Lücken zu leben. Als Kranker, als Angehöriger, aber auch als Gesellschaft. Wie meinen Sie das genau?
Ja, vielleicht mit diesem, was Sie vorhin gefragt haben, dem übergroßen Tabu, dass wir nicht drüber reden können. Ich bin neulich zu einer Lesung eingeladen worden und ich konnte nicht. Ich war wirklich einfach stimmkrank, mehr noch als jetzt. Und meine Tochter ist hin und hat mich vertreten. Das war sehr, sehr nett, weil sie dann mit ihren 13 Jahren sagte, guten Tag, ich lese hier vor. Und sie las dann und war in so einer Gesprächsrunde mit Selbsthilfe, einer Selbsthilfegruppe. Und am Ende sagte die Leiterin der Selbsthilfegruppe, dir ist aber schon klar, dass dein Papa noch leben würde, wenn ihr ihn nicht in ein Heim gegeben hättet. Und da war ich richtig sauer und böse und habe dann auch hinterher meine Tochter gefragt, was hast denn du darauf gesagt? Ich habe mir erst mal Nussplätzchen geholt, die waren sehr lecker und die hat keiner gegessen, dann habe ich die gegessen. Aber was mich so erschrocken hat, war, es war ja eine Selbsthilfegruppe, wo jeder noch vor dieser Frage steht, irgendwann, schaffe ich das noch? Und ich fand diese Unterstellung fies. Mein Mann war tatsächlich nur 5 Wochen im Heim, dann ist er gestorben. Aber wir hatten wirklich, wirklich gute und gewichtige Gründe, dass es nicht mehr ging. Und so eine kleine Maus dann damit zu konfrontieren, also mit so einer Schuld, ist das eine. Aber das Gemeine ist, dass alle anderen in diesem Kreis in dem Moment wussten, okay, und auch ich werde mich schuldig machen, wenn ich irgendwann nicht mehr die Kraft habe und meinen Partner, meine Partnerin abgeben muss. Das fand ich das noch viel, viel, viel perfidere daran.
Wie erträgt es die Familie, wie geht die Familie damit um, wenn der Mann, der Vater an Alzheimer erkrankt ist und sich Stück für Stück aus dem bis dahin normalen Leben verabschiedet? SWR 1 Leute geht weiter mit Katrin Seifert, die genau das erlebt hat. Ihr Mann ist mit Alzheimer gestorben und Sie sagen, Humor hat dafür gesorgt, dass in der Familie nicht alle durchgedreht sind.
Ja, und das ist eine feine Frage, die Sie stellen. Humor hat uns geholfen. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass es jedem immer hilft, ja, aber uns hat der Humor geholfen. Und weil Sie schon so auf dieses...
Ich habe Ihr Buch aufgeklappt,
ja, genau. Und, die erste Seite gucken.
Richtig, da gibt es das lustige Alzheimer-Bingo. Das finde ich schon, also wir haben hier was, 15 Felder mit Sprüchen wie, man merkt ihm gar nichts an, ich könnte das nicht oder... Ich bin immer für dich da. Prinzip des Spiels ist es, so war die Abmachung, glaube ich, bei Ihnen, wenn Sie 3 dieser Sprüche an einem Tag aus dem Bereichen Nachbarschaft und Bekanntenkreis bekommen, dann köpft man abends eine Flasche Sekt. Wie oft flogen die Korken abends?
Ja, nicht so wahnsinnig, aber das war ja symbolisch gemeint. Es war an so einem Freitagabend, wo ich typisch überfordert, selbst wehleidig, abgekämpft, einfach ein bisschen mit meiner Nachbarin telefoniert habe und auch gepöbelt habe, gejammert habe. Und habe so gesagt, wenn mir noch einmal jemand sagt, ich bin immer für dich da, ich glaube, ich habe es jetzt heute viermal gehört. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte auf meinem Handy genau diese Zeichnung, das lustige Alzheimer-Bingo von ihr gemacht. Und das war so wahnsinnig toll, 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 weil sie in dem Moment ein ganz klein bisschen Distanz reinbringt. Das ist die Funktion von Humor. Und Marianne sagte, ja, wenn du 3 senkrecht und 5 waagerecht hast, dann schreist du Bingo und dann kriegst du abends eine Flasche Sekt von mir. Tatsächlich war das eins der ganz, ganz großen Stützen in der Zeit, dass ich einfach dieses ein bisschen Frivole, ein bisschen auch Unerlaubte, ein ganz klein bisschen Bösartige beibehalten durfte, weil einem das ja von dieser großen Ohnmacht ein ganz klein bisschen Selbstwirksamkeit zurückgibt. Und ich glaube, das ist die Erklärung dafür, dass es eben nicht zynisch ist und auch nicht zynisch gemeint ist. Jeder von uns, ich auch, würde solche Sätze sagen, weil sie einfach nett gemeint sind. Aber wenn Sie in so einer Situation 5-mal am Tag hören, leichtes Unterarmstreicheln, ich bin immer für dich da, dann kotzt man irgendwann in die Schüssel, weil man denkt, ich kann es nicht mehr hören. Und dann so ein, oh, ich krieg heute Abend einen Sekt. Das hilft, dass man ein ganz klein bisschen, ein klein bisschen Macht sich zurückerobern darf.
Aber da gehört ja schon wirklich was zu, Ihnen das vor die Tür zu legen. Was ist das für ein Nachbarschaftsverhältnis? Das geht über...
Marianne ist meine Lebensretterin, meine Nachbarin, meine Milchreiskocherin, meine super Fotografin, meine, ja, die stellt dem Verlust das Werden gegenüber. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, würde ich mich das umgekehrt auch trauen? Ich hätte nicht die Eier dazu. Ich hätte mich das nicht getraut und noch krasser, ich hätte mich das noch heute nicht getraut, so eine Form des Humors jemanden zuzumuten, um ihn damit zu heilen. Das ist wahrscheinlich das Tabu, was es so schwierig macht. Also ich, die nun wirklich weiß, in welchen Schuhen man da hütet, wäre genauso verklemmt. Obwohl ich weiß, ich habe an dem Samstag wirklich lange und laut gelacht und es hat mich so viele Monate, Jahre getragen. Ich weiß, dass mein Mann das ganz großartig gefunden hätte. Ich weiß sogar, dass es einen Stationsarzt in Hamburg gibt, der sich dieses Alzheimer-Bingo hat laminieren lassen für die Ausbildung seiner Ärzte. Ich hätte es trotzdem nicht hingekriegt.
Obwohl Sie wissen, was es für eine Wirkung haben kann.
Ja. Und scheiße, oder? Verklemmt, total verklemmt.
Ja, da sind wir dann wieder bei den Tabus. Aber man muss ja auch sagen, das sagen Sie ja auch, Humor hat uns geholfen. Das muss nicht bei jedem so sein. Und nicht jeder springt gleich drauf an, was einen Alzheimer-Bingo angeht.
Ja, und das hat sie einfach auch sehr gut erkannt und umgesetzt. Marianne, ein Gruß an dich.
Der Mann von SWR1 Leutegast, Katrin Seifert, ist mit nicht einmal 60 Jahren mit Alzheimer gestorben. Das ist ein hochemotionales Thema, wie wir jetzt schon aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen haben. Aber es geht ja auch dann, es wurde schon Pflegedienst angesprochen, nachher auch 5 Wochen im Heim waren es 5 Wochen, ja. Mhm. Das kostet ja auch alles Kohle. Das Finanzielle, wer berät einen eigentlich da? Wie haben Sie das eigentlich gestemmt, gewuppt?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen das strukturell Blöde an der Sache, dass jeder Angehörige erstmal von null an selbst alles wieder recherchieren muss, weil es nicht einen Topf gibt, wo man dann alle Leistungen kriegt, sondern es gibt irgendwie Pflegesachleistungen, es gibt Rezepte, es gibt Verhinderungspflege und das sind alles unterschiedliche Töpfe, die man unterschiedlich beantragen muss. Verhinderungspflege kriegt man, glaube ich, nur Abpflege gerade sowieso oder so. Das ist echt komplex und so ein Dschungel. Manchmal, wenn ich bösartig gedacht habe, habe ich gedacht, das ist vielleicht auch nicht ganz ohne Absicht so undurchdringbar, dass man gar nicht alle Töpfe immer sofort mit dem ersten Blick erkennt. Aber Sie haben recht, und das ist der weniger lustige Teil an der Geschichte, dass es eine ganz unfassbare finanzielle Aufgabe ist, zu stemmen. Und da darf man sich nichts vormachen. Viele, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, tun das auch schlichtweg deswegen, weil ein Heim unbezahlbar geworden ist. Also ich weiß, dass ich in der Zeit, wo mein Mann im Heim war, musste ich brutto, arbeite selbstständig, sowas zwischen 13.000 und 15.000 Euro jeden Monat verdienen. Neben den drei Kindern, neben dem Haushalt, neben der denn doch auch Besuchszeit. Mhm. Ja, Heim heißt ja nicht, man ist für denjenigen nicht mehr da, sondern ich habe ihn ja trotzdem heimgesucht. So, und diese finanzielle Belastung, da fragt keiner, können wir irgendwas tun, wie sollen wir das noch weiter alimentieren, sondern es wird nur gefragt, können Sie, dann gibt es einen Platz, oder Sie können nicht, dann haben wir leider keinen Platz.
Ja, wie haben Sie es dann gemacht? Also ich meine, Sie haben beschrieben, es gibt verschiedene Töpfe, die man anzapfen kann, wo man halt ein Anrecht drauf hat, aber ganz plump gefragt, haben Sie einen Kredit aufnehmen müssen?
Ach so, ich habe schon gedacht, Sie fragen jetzt, ob ich anschaffen gegangen bin für die Summe. Kredit ist ja noch das tauglichere für diese Tageszeit. Ja, ich habe das geschafft, aber fragen Sie mich nicht, wie das gegangen wäre, wenn mein Mann vielleicht 10 Jahre im Heim gewesen wäre oder 15, was es ja auch durchaus gibt. Ja, wir reden hier von einer sehr überschaubaren kurzen Zeit. Es ist alles gut so gelaufen, wie es gelaufen ist, aber über diese enormen, enormen Heimkosten. Und der ist nicht in der Elb-Tralala-Tralala-Residenz gewesen, sondern hatte ein frugales Zweibettzimmer. So, da reden wir von diesen Kosten.
Fühlt man sich da alleine, was den Punkt angeht, alleingelassen?
Ich hatte zum Glück auch finanzversierte, so, ich hatte eine wahnsinnig finanzstarke, kluge Schwester, die mir ganz am Anfang sehr krass geholfen hat. Es hat mir geholfen, dass ich mehrere immer an der Seite hatte, die genau sagten, du machst jetzt das und das und das. Aber das ist so ein bisschen, ja, so ähnlich wie mit dem Pflegedienst, der Buntwäsche und den Lernentwicklungsgesprächen. Das ist halt ein weiterer Punkt, den man angehen muss.
Und da ist man aber ja dann relativ schnell bei der körperlichen Überforderung.
Körperlich? Oh.
Ja, oder?
Ja, das ist spannend. Also wenn Sie rein körperlich fragen und mich das jetzt als Arztfrau fragen, außer ein bisschen Schlaflosigkeit hatte ich da gar nicht so viel. Ich glaube, es ist eine psychische Überforderung, dass man oft denkt, oh, hoffentlich geht das gut, hoffentlich halte ich das durch. Eben weil das so eine Krankheit ist, von der man ja nicht sagen kann, da muss jetzt ein Jahr ran klotzen und dann hat es ein gnädiges Ende, sondern weil es auch immer heißt, kann auch 10 Jahre dauern.
Und ist es dann auch so, dass man eigentlich funktioniert?
Ja, also ich habe funktioniert. Das waren die 400 Meter. Nach 220 Metern hört man nicht auf. Mir hat dieses sehr funktionieren müssen, diese Struktur sehr geholfen und ehrlicherweise ja auch die Kinder. Wenn sie 3 Kinder haben, dann reißt man sich am Riemen. Habt ihr was sehr gut gemacht?
Erstens, Leute, geht weiter mit Katrin Seifert. Sie haben ihren Mann betreut, begleitet auf dem Weg in den Tod. Er ist mit Alzheimer gestorben. Es gibt, wir hatten eben davon gesprochen in ihrem Buch Lückenleben, gibt es ganz vorne und ganz hinten das lustige Alzheimer-Bingo. Das kommt vielleicht nicht bei allen ganz gut an oder vielleicht der Umgang damit mit dem Thema lässt einige aufhorchen. Steffi hat geschrieben und sie fragt, Frau Seifert, Sie klingen immer noch sehr zynisch. Wie kommt das? Sehen Sie sich auch so?
Nee, tatsächlich nicht. Aber wenn Sie sagen würden, man hört aus vielen Ihrer Sätze auch ein bisschen Wut noch raus, dann Wut auf die Situation, auf das Durchhalten müssen, dann sicher. Zynisch war ich tatsächlich nicht sehr. Aber ich verstehe, dass man das von außen sofort schnell rauslesen kann, wenn die jetzt auch noch ein lustiges Alzheimer-Bingo macht. Wie geschmacklos ist das denn? Zynisch hätte ich das gefunden, wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, ihr Mann hat es leichter mit der Krankheit als sie mit der Pflege ihres Mannes. Weil das auch eine...
Das darf ich hier einmal kurz noch dazwischen schieben. Verena Dinger-Lexo hat sich nämlich gemeldet und hat gesagt, was Frau Seifert gerade meinte, dass ihr Mann der Stärkere war, aber doch eigentlich sie die Stärkere hätte sein müssen, kenne ich aus eigener Erfahrung, Klammer auf, Tumorpatientin, Klammer zu. Das kann aber nicht funktionieren und die Erklärung ist einfach. Während die Angehörigen nur hilflos draufschauen können, hat es der Patient und wenn er will, kann er damit umgehen. Das heißt, die Situation an sich macht den Patienten zum Stärkeren. Sagt Verena Dinger-Lexo.
Ja, das würde ich tatsächlich anders sehen. Also ich finde eher im Gegenteil, die Angehörigen, die können wenigstens etwas tun. Und sei es nur, dass sie durchhalten. Aber ich habe irgendwann mir mal überlegt, wann darf denn eigentlich mal mein Mann einen Burnout von der Krankheit haben? Davon redet man tatsächlich nie. Der hatte 5 Jahre Tag und Nacht diese Krankheit. Wenn ich ins Kino gegangen bin und der Film war gut, hatte ich wenigstens für 90 Minuten nicht die Rolle einer pflegenden Angehörigen. Mein Mann hätte sie auch im Kino gehabt. Und das war so ein Moment, dass ich gedacht habe, ja, Kranke dürfen keinen Burnout von ihrer Krankheit haben. Wie ungerecht ist das denn? Und wenn ich mich... Wenn ich sagen würde, ich habe es in den Jahren schwerer gehabt als mein Mann, das fände ich vielleicht noch das einzig Zynische, weil das habe ich tatsächlich nicht. Aber, und jetzt komme ich auf diesen Eintrag, mir hat die Wut immer mehr Kraft gegeben und der Humor hat mir Kraft gegeben und hat mich aufgerichtet. Und deswegen habe ich vielleicht beides auch versucht, unbewusst zu nähren. Lieber wütend sein als traurig, weil man damit weitermachen kann.
Aber die Wut einer Angehörigen, die lässt sich ja auch schnell falsch lesen, ne? Dass man wütend ist auf den
Nein,
kranken
Partner. Nein, ich war nicht auf
meinen... Man ist ja wütend auf die Situation, denke ich mal.
Nee, auch nicht auf die Situation, weil ich gedacht habe, jeder hat irgendetwas. Meine Großmutter hätte gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Mhm. Ich war auch nicht auf die Situation wütend. Wenn ich wütend war, dann auf meine Verzagtheit, dass ich manchmal gedacht habe, scheiße, ich halte nicht durch. Ich schaffe das nicht bis zum Ende. Darauf war ich wütend, auf diese Jämmerlichkeit und Selbstwehleidigkeit. Auf meinen Mann nicht, den habe ich tatsächlich bis zum Ende geliebt. So, und er mich auch, was für ein Geschenk. Also er hat uns alle noch erkannt bis zum allerletzten Tag. Das war ein großes, ganz großes Geschenk, was er uns gemacht hat. Ich war nicht wütend auf ihn, ich war auch nicht wütend auf die Krankheit, sondern auf so manches Verzagte.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit Katrin Seifert. Wir sind weiter bei Fragen der SWR1 Hörerinnen und Hörer. Werner Flammer aus Neuffen hat geschrieben, ich hätte die Frage, wie alt war Ihr Mann bei der Diagnose und ob es einen Gentest zur vererblichen Form der Krankheit gibt, der gemacht wurde?
Nee, der wurde nicht gemacht. Mein Mann war Anfang 50, als die Diagnose kam und er hätte sich als Mediziner auch immer dagegen gewehrt, weil er sagt, man muss ja mit der Konsequenz einer solchen genetischen Diagnose dann auch im Klaren sein. Ganz klar, seinen Kindern hätte er mit allem, was ihm zur Verfügung steht, abgeraten, einen solchen Test zu machen.
Aber da geht's ja genau um die Kinder, ob man dann sozusagen, Sicherheit gibt's glaube ich nicht, aber Klarheit, ob das vererbt wird oder nicht.
Das finde ich eine trügerische Klarheit, weil meine Kinder sind jetzt 18, 16 und 14, ja, und nehmen wir an, einer von den dreien hat dieses Gen. Mhm. Kann ja sein. Wie verändert das denn sein Leben? Lohnt sich das dann noch, Abi zu machen? Lohnt sich das dann noch anzustrengen? was für Ungerechtigkeitsgefühle den anderen beiden Gesunden gegenüber hat das? Wie sehr hadert man damit? Vielleicht hadert es aber auch, wenn zwei diese Krankheit haben, der Dritte, weil er denkt, wieso ausgerechnet werde ich verschont und die anderen beiden nicht. Also das sind ganz ethisch schwierige Fragen und über allem steht bei mir jetzt auch, an Alzheimer wird wahnsinnig, wahnsinnig viel geforscht. Das ist, glaube ich, für die Pharmaindustrie wirklich eine Cash-Cow der kommenden Jahrzehnte, aus guten Gründen. Wer sagt denn, dass es nicht in 20 Jahren, dann ist mein ältester Sohn 38, ein Medikament gibt. Also ich wäre da sehr zurückhaltend und kann mich so ein bisschen auf die Gespräche mit meinem Mann berufen, der da sehr, sehr warnend immer davor war.
Aber mit den Erfahrungen, die Sie gesammelt haben mit Ihrem an Alzheimer erkrankten Mann und dann auch verstorbenen Mann, wie gehen Sie eigentlich für sich mit der Krankheit um? Wie beschäftigt Sie das? Haben Sie sich damit auseinandergesetzt, dass es Sie vielleicht auch mal treffen könnte?
Das kann gut sein. Und wenn Sie jetzt fragen, haben Sie davor Angst?
Ja.
Ich hätte mehr davor Angst, dass es meine Kinder so in so ein Déjà-vu-Strudel reißt. Und ich hätte Angst, natürlich würde ich sie nicht gerne einer solchen Überforderung, wie ich sie hatte, einer systematischen Überforderung aussetzen. So. Davor hätte ich, glaube ich, am meisten Angst.
Gibt noch eine Frage von Jonathan aus Achberg am Bodensee. Gab es bei Ihrem Mann lichte Tage, Tage, an denen er klar wirkte?
Das sind zwei verschiedene Sachen. Also gab es lichte, schöne Momente, die gab es. Gab es auch klare Momente, wo er ganz klar etwas erkannt hat. Ganz bis zum Schluss gab es noch auch klare Stupfen.
Und es gab zum Beispiel auch die schönen Momente, gemeinsame Schlagerabende.
Ja, wir hatten ganz am Anfang mal eine große Party gemacht, da hatte er Geburtstag und alle kamen auch aus so einer moralischen Verpflichtung und meine Tochter, die war damals 8, hat ein Lied für ihn einstudiert, Let It Be, umgetextet auf ihren kranken Vater. Und das hat ihn so wahnsinnig erfreut, dass wir seitdem einmal im Monat einen Hausmusikabend gemacht haben, wo ein begnadeter Pianist, begnadete Sänger kommen und alles sang, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Schlager hat sich gut dafür geeignet. Mein Mann hatte aus musikalisch nicht so nachvollziehbaren Gründen eine große Affinität zum Schlager und der ist eingängig, man kann den mitklatschen. Der war auch zuverlässig der Garant dafür, dass meine Kinder das Haus fluchtartig verlassen haben. Ich weiß, dass meine Tochter mich mal so indigniert fragte, sag mal, gab es das Lied im Wagen vor mir sitzt ein junges Mädchen wirklich? Hattet ihr damals kein Me Too? Und das waren Momente, wo wir alle ein ganz klein bisschen aufatmen durften. Diese Musikabende, ja, die waren ein schönes Intermezzo.
Und Waren ist falsch, die gibt's weiterhin. Und zwar ganz bewusst.
Ja, nachdem Marc ins Heim kam, nachdem er gestorben ist, hat sich keiner getraut zu sagen, du, das lohnt doch jetzt nicht mehr. Und wir haben gemerkt, dass wir mit den Musikabenden uns selber auch gut tun. Deswegen gibt es die einmal noch im Monat, allerdings mit einem deutlich anderen Musikrepertoire. Also im Wagen vor mir sitzt ein junges Mädchen, wird nur noch in Erinnerung hin und ab gesungen.
Vielen Dank, Katrin Seifert, für den Besuch in SWR1 Leute. Ich beschließe es, weil mehr kann ich nicht sagen, mit den Worten von Jörg Assmann aus Kirchzarten. Mal wieder eine Sternstunde, bemerkenswerte und beeindruckende Persönlichkeit. Danke fürs Kommen.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.